du immer beim Betten hältst. Ja, ich komme gleich. 5 Minuten noch. Ja.
Hallo, willkommen zu unserem ersten Podcast bei 2NET zum Thema Umgang mit Wahrnehmungsstörungen. Wir wollen ihn unter Mithilfe unseres fiktiven Patienten, wir nennen ihn Herr Lüdenscheid, dieses Thema näher bringen.
Hallo? Hallo, wer spricht denn da?
Ich bin es, Herr Lüdenscheid, die Moderatorin dieses Podcasts.
Hertha?
Nein, Pflegerin Ingeborg, wir wollen doch das Podcast machen.
Ich muss nicht auf den Pott.
Sie sollen auch nicht auf den Pott. Wir wollen hier doch die Sendung machen.
Sie wollen das wegschicken? Hertha, Hilfe! Die wollen mich auf den Pott setzen und wegschicken.
Nein, nein. Sie verstehen mal wieder gar nichts.
Hören Sie auf. Unverschämtheit. Ich will hier raus.
Beruhigen Sie sich jetzt doch mal. Denken Sie doch an die Zuhörer.
Zuschauer? Da gucken mich Leute an?
Nee, da hören Leute zu. Das ist mit ohne Bild.
Ich gehe jetzt. Hertha, Polizei!
Heute in unserem Gesundheitsmagazin Frau Doktor, was nun? Report vor Ort, Klinik am Rande der Stadt. Das Thema Delir im Alltag. Eine Volkskrankheit? Wir sind hier auf der Station und ich habe mich im Pausenraum zusammengefunden mit den drei Schwestern Eike, Nicole und Jessie. Zum Thema Delir im Alltag habe ich einige Fragen. Und zwar, Schwester Eike, wie ist denn das eigentlich mit dem Delir?
Also es kommt wirklich sehr häufig vor. Tatsächlich 20-80% der Intensivpatienten sind davon betroffen. 10-40% im Altenheim. Und es bleiben tatsächlich 10% der deliranten Patienten in ihrer Verwirrtheit nach der Verlegung auf der Normalstation. Das klinische Bild stellt sich mit abrupten Stimmungswechseln, Verlangsamung des Denkens, Verwirrtheit mit Halluzinationen und einer gestörten Aufmerksamkeit dar. Und der Schlaf-Wach-Rhythmus ist auch sehr gestört.
Schwester Nicole, wie ist denn das? Gibt es eine bestimmte Klassifizierung bei dem Delir oder zeigt sich das immer gleich? Oder wie ist das eigentlich? Wie haben Sie die Erfahrungen gemacht?
Nee, das teilt sich tatsächlich auf. Das ist einmal im hyperaktiven Delir, das zeigt sich durch die psychomotorische Unruhe. Oder auch das hypoaktive Delir, das dann zum Beispiel durch Medikamentenintoxikation ausgelöst wird. Das ist auch deutlich häufiger, tritt auch deutlich häufiger auf. Und das macht sich halt durch seine scheinbare Bewegungsarmut dann sichtbar.
Und Entstehungsfaktoren? Wie entsteht ein Delir? Wie entsteht das eigentlich?
Ja, das sind einmal medizinische Faktoren, einmal durch die Schwere der Operation oder auch durch Arzneimittelnebenwirkungen. Dann kommen auch soziale Faktoren dazu, wie die aktuelle Lebenssituation oder auch Mangel an sozialer Unterstützung. Psychische Faktoren, wie psychische Voraussetzungen, wie Persönlichkeitsfaktoren, Suchterkrankungen, Lebensalter und insbesondere bei Patienten über 65 ist das häufiger aufgetreten.
Aha, das ist ja sehr interessant. Die Risikofaktoren, Schwester Jessie, ich darf Jessie sagen, oder?
Ja, natürlich.
Gibt es da bestimmte, die wir besonders risikoreich darstellen?
Ja, vordergründig ist auf jeden Fall für das Delir das Alter. Patienten über 65 Jahre haben höheres Risiko, ein Delir zu entwickeln. Wichtig auch sind eine vorbestehende Demenz, Alkoholismus, Rauchen und auch ein hoher Blutzucker spielen eine große Rolle.
Und wie ist der Verlauf und die Prognose beim Delir?
Also ein Delir beginnt meist am ersten oder zweiten postoperativen Tag und kann bis zu 12 Tage dauern. Wichtig ist zu wissen, auch für die Angehörigen, dass dieser Zustand reversibel ist. Das heißt, es kann wieder zurückgehen. Es gibt aber 10% von den Patienten, die kognitive Defizite behalten.
Gibt es denn für Sie als Pflegende auch eine Einteilung, um ein Delir oder die Schwere eines Delirs festzuhalten? Haben Sie da irgendwelche Möglichkeiten, dieses halt einzutragen oder festzuhalten?
Es gibt Möglichkeiten, Patienten auf ein Delir zu testen. Dazu gehört eine gute Krankenbeobachtung. Hervorzuheben wäre da der Ramsey-Score oder der CIMIQ.
Ja, da haben Sie mir ja von pflegerischer Seite schon sehr viel weitergeholfen und auch sehr nett, dass Sie Ihre Kaffeepause geopfert haben. Naja, geht ja nun auch schon etwas, nicht? Vielleicht können Sie noch einen Kaffee trinken. Ich gehe jetzt erstmal ins Arztzimmer weiter, wo sich die drei Ärztinnen Frau Dr. Distra, Frau Dr. Hallodol und Frau Dr. Taveur zusammengefunden haben, um mir Auskunft über die diagnostischen Kriterien und die Diagnostik bei Verdacht auf Delir näher zu bringen. Vielleicht könnten Sie einfach anfangen, Frau Dr. Taveur, ist das richtig auch ausgesprochen oder?
Ja, das ist schon ganz richtig so. Ja, die diagnostische Kriterien des Delirs geht mit einer Bewusstseinsstörung, die sich in der Regel kurzer Zeit entwickelt und im Tagesverlauf fluktuiert. Hinweise aus der Anamnese, da kann Ihnen Frau Dr. Distra was dazu sagen.
Hallo, schönen guten Tag. Also ganz wichtig ist die Anamnese. Wie war der Patient zu Hause? Wie ist er jetzt? Blutuntersuchungen gehören dazu und natürlich bildgebende Verfahren wie Röntgenthorax, CT, MRT, das übliche Tamtam halt. Differentialdiagnosen gibt es natürlich auch, also Demenz, Psychosen, natürlich auch Intoxikation oder Infektion und viele andere mehr können eine bedeutende Rolle spielen. Die Therapie wird Ihnen meine Kollegin näher bringen.
Ja, schönen guten Tag. Haldul mein Name. Die Therapie beim Delir beginnt erstmal damit, die auslösenden Ursachen auszuschalten. Dazu gehört zum Beispiel Elektrolytausgleich oder eine entsprechende Antibiotikagabe. Außerdem, und das ist meist die Aufgabe unserer Pflegekräfte, gibt es allgemeine Maßnahmen wie eine ruhige, stimulierende Umgebung schaffen, dem Patienten immer wieder alle Vorgänge pflegerisch zu erklären, bekannte Gegenstände mitbringen und den Patienten und die Familie auch ins Team zu integrieren. Außerdem haben wir aber auch noch medikamentöse Möglichkeiten, ein Delir einzudämmen.
Das ist ja wirklich alles sehr, sehr interessant. Wir sind da auch dem Thema Delir im Alltag, eine Volkskrankheit, schon wirklich sehr gut näher gekommen. Gut, die Frage, ob es nun eine Volkskrankheit ist, ist mir vielleicht nicht wirklich beantwortet worden. Aber ich denke, wir wissen auch, wie wir jetzt dagegen anarbeiten können. Und pflegerisch und ärztlich, muss ich sagen, sehr gute Auskünfte. Und somit gebe ich zurück ins Studio.
Studio? Was für ein Studio? Davon hat mir keiner was gesagt. Okay, ich bastel eins. Fertig, los geht's.
Pflegerische Intervention. Was können wir, die Pflegenden, tun? Dazu gibt es eine Leitlinie aus Großbritannien aus dem Jahr 2006. Menschen im Krankenhaus und die sind alle wesentlich älter als 65 Jahre. Es geht um das Screening bei Aufnahme, die Prävention bei Risikopatienten, Ursachen finden, Verlauf und Outcome evaluieren und Fortbildungen. Do's. Orientierende Umgebung und Pflege, Mobilisierung, Medikation reduzieren, aber ausreichend analgesieren.
Hör- und Sehhilfen, Verstopfung vermeiden, Schlafrhythmus erhalten, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, Familie integrieren, Komplikationen vermeiden, Immobilität, Unterernährung, Dekubitus, Übersedierung, Sturz oder Inkontinenz. Zusammenarbeit mit Gerontopsychiater. Entschuldigung.
Taktvolle Nichtzustimmung, wenn das Thema nicht wichtig ist. Das Thema auch mal zu wechseln. Ausgedrückte Gefühle anerkennen, aber nicht den Inhalt.
Don'ts. Katheterisieren, fixieren, routinemäßiges Sedieren, mit dem Patienten argumentieren.
Präoperative Visiten, sinnliche Vorbereitung, Bilder der Intensivstation zeigen, Geräusche, Videos, nach Vorerfahrung fragen, persönliche Fragebögen erheben mit der Pflegeanamnese.
Biografiepflege, Fotos aus dem echten Leben in Sichtweite stellen, eigene Sachen mitbringen lassen, Schmusedecke, Lieblingskissen, Talisman, Parfüm oder Aftershave, Biografiebögen anfertigen. Man kann auch nachfragen, was haben Sie eigentlich früher so gemacht? Oder was machen Sie, wenn Sie zu Hause nicht schlafen können? Wie erholen Sie sich am besten? Gut ist es auch, Pflegerituale zu entwickeln. Eine gleiche Struktur bewirkt Vorhersehbarkeit und Eigenaktivität.
Man kann auch durch somatische Intervention vieles erreichen. Zum Beispiel durch Kälte und Wärme, die durch Coolpacks, gewärmte Decken, Wärmflaschen, Fango oder Körnerkissen dem Patienten zugeführt werden. Man kann auch durch Massage bzw. auch Hilfsgeräte wie Vibrax, Rasierer, Igelbälle den Patienten stimulieren. Man kann Außeneinflüsse dämpfen. Man kann den Patienten durch Nestbau und Aromaduftlampen ein wohliges Gefühl vermitteln. Man kann die Lage des Bettes im Raum verändern, von zu Hause eine Decke oder etwas Vertrautes dem Patienten an die Hand geben. Atemstimulierende Einreibungen bringen ihm viel. Man kann den Geschmack stimulieren, in Kompressen nach Vorlieben. Und man kann auch durch Peeling-Handschuhe dem Patienten eindeutige körperliche Angebote machen. Außerdem ist es wichtig, den Patienten durch eine umgrenzende Positionierung, zum Beispiel durch eine harte Matratze, Kissen oder auch aufgelegte Röntgenschürzen, ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Und hierbei ist auf eine eindeutige Berührung zu achten und auf die richtige Initialberührung.
Es gibt auch akustische Interventionen. Zuhören. Welche Geräusche scheinen ihm oder ihr von Bedeutung zu sein? Akustik verändern. Nebengeräusche verändern und reduzieren. Geräuschquellen überprüfen lassen. Nachts Lautstärke reduzieren. Das heißt zum Beispiel Perfusoren rechtzeitig wechseln und die Türen schließen.
Was haltet ihr von ausgewählter Musik in den richtigen Momenten oder die Angehörigen anzuleiten, ein eigenes Hörbuch zu gestalten?
Ja, das ist eine ganz tolle Idee, supi.
Visuelle Intervention. Anderen Blickwinkel einnehmen, aufsetzen und umschauen lassen. Die Lichtverhältnisse anpassen, notfalls verändern. Angebote machen mit Bildern, Fotos, Fernsehen, visuelle Interventionen, Bilder auch mal wechseln, austauschen, Lichtgestaltung, zum Beispiel durch Rotlicht, den Tag-Nacht-Rhythmus einhalten, nachts dunkler machen.
Deckenkreis, ein Ampelstimmungslicht, Deckenmalerei, Display dimmen, individuelle Beleuchtung, Fliegengitter übers Bett und mit persönlichen Bildern behaften. Uhren, Kalender, ein Baldachin. Hilfsmittel, Brille. Deutlich lesbare Namensschilder wären auch gut. Validation.
Mit dem Konzept der Validation von Naomi Vail oder dem Konzept der integrativen Validation von Nicole Richards haben wir Pflegenden Möglichkeiten an der Hand, den Patienten Vertrauen zu geben und auf sie einzuwirken, Grenzen zu beachten und die Haltung des Patienten wieder zu spiegeln. Wichtig ist es, Gefühle zu verbalisieren. Sie sind ja ganz unruhig, sie sind ja wütend, sie haben so viel zu tun. Die Fragen, was, wann, wie, wo, sollten gestellt werden. Die Frage, wann ist es am schlimmsten, ist wichtig. Wichtig ist, nicht nach dem Warum zu fragen. Gefühle müssen integriert werden. Das kann einen ganz schön wuschig machen. Oder bei so viel Angst würde mir auch ganz unruhig werden.
Kannst du mir mal beim Bett helfen? Ja, ich komme gleich.
Polizei, Polizei, Hilfe, Hertha!
Sie haben Angst?
Ich will nicht auf den Pott.
Das müssen Sie auch nicht.
Es soll doch nichts weggeschickt werden.
Ich schicke nichts weg. Wir werden uns nur unterhalten.
Na, das habe ich jetzt verstanden.
Ich auch.